Herzlich willkommen zurück im Home of Lessig. Es ist Sommer geworden, wie man rundherum sieht. Es ist wunderschön grün auf den Bergen und da, wo wir vor wenigen Monaten nur auf die Skipisten unterwegs waren, da sind heute schon Wanderer und Biker unterwegs. Und das bringt uns auch gleich zum Thema der ersten Sommerfolge. Wir treffen nämlich heute die Selina Schmidtner. Die ist ganz oft im Glemmtal unterwegs, beruflich und zwar auch auf der Piste, aber doch in ein bisschen einen anderen Kontext, als man jetzt vielleicht meinen könnte. Ich sage nur so viel, ihre Patientinnen sind auf jeden Fall verantwortlich für die Landschaft und für die Wirtschaft da im Tal.
Willkommen im Home of Lessig.
Und im Home of Lessig Podcast.
Wir bringen euch die besten Geschichten aus dem Skizirkus Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn nach Hause.
Oder eben dorthin, wo ihr am liebsten Podcast hört.
Wir nehmen euch mit auf eine Reise durch das Home of Lessig, hinter die Kulissen, auf dem Berg und durch die Jahreszeiten.
Alle zwei Wochen, immer donnerstags erscheint eine neue Folge mit mir, Lena Oeller.
Oder mit mir, Jasmin Danzl.
Gemeinsam mit euch schauen wir uns an, wer im Home of Lessig aller unterwegs ist und wer hier lebt und arbeitet.
Und wir machen uns auf die Suche nach Antworten auf Fragen, die wir uns vermutlich alle schon einmal gestellt haben.
Wenn ihr noch Fragen habt, denen wir im Podcast auf den Grund gehen sollen, dann schreibt sie uns jederzeit gerne in die Kommentare. Also bleibt's dran.
Und bleibt's lässig.
Die erste Sommerfolge moderiere ich, Lena, und wir fangen wieder dort an, wo wir mit der letzten Winterfolge aufgehört haben, nämlich in Hinterglemm. Falls ihr den Auftakt dieses Formats verpasst habt, kein Problem, hört und schaut gerne nochmal rein. Der Home of Lessig Podcast ist seit Februar 2026 auf allen gängigen Podcast- und Social-Media-Plattformen unter @homeoflessig und @saalbach.com zu finden. Die Interviews werden auch stets mitgefilmt, also falls ihr bisher nur bei Audio dabei wart, aktiviert doch gerne die Videofunktion. Dann könnt ihr das Home of Lessig und unsere InterviewpartnerInnen nämlich nicht nur hören, sondern auch sehen.
Wir starten die heutige Folge am Lindlinghof in Hinterglemm und die Selina, die ich im Teaser schon erwähnt habe, hat da gerade eingeparkt mit ihrem Pickup. Selina, ich habe schon gesagt, du kümmerst dich um spezielle Patienten da im Tal.
Ja.
Was machst du denn beruflich?
Also ich bin Tierärztin, ich bin Gemischpraktikerin. Das heißt, ich kümmere mich hier im Tal vornehmlich um Kühe, Ziegen, Schafe, ein bisschen Pferd. Und habe aber draußen in Maishofen eine Kleintierpraxis und mache dort auch kleine Tiere. Also ich mache wirklich wie der Doktor und der liebe Vieh, eigentlich vom Hamster bis zum Stier alles.
Ja, und das ist im Glemmtal sehr wichtig, weil es gibt da sehr viele Landwirte und Landwirtinnen. Es ist ja nicht nur ein Skigebiet, sondern eben auch einfach ein Wirtschaftsraum. Jetzt ist ja Tierärztin zu werden der Wunsch von vielen Kindern, glaube ich. Aber wie entscheidet man sich dann, dass man nicht nur Kleintiere behandelt, sondern auch Hoftiere?
Ja, also Tierärztin ist so ein kleines Mädchentraum ein bisschen, gell? Das muss man schon offen und ehrlich zugeben. Und ich bin auch nicht, hoppala, mit der Intention gestartet, unbedingt Großtiere zu machen. Das hat sich im Studium ergeben. Mir war das das nettere Arbeiten, weil man halt viel draußen ist, an der frischen Luft. Und das mit dem Landwirten auch immer ein sehr direktes Arbeiten ist. Und das liegt, glaube ich, irgendwie meiner Persönlichkeit näher, als nur Kleintiere zu machen. Ja, man muss halt wind- und wetterfest sein, aber dann geht das schon. Kann ich jedem empfehlen, ist ein schöner Beruf.
Ich habe schon gesagt, es gibt viele Höfe im Glemmtal. Was machen denn die jetzt landwirtschaftsmäßig?
Also im Glemmtal, zumindest die Höfe, die ich betreue, ist hauptsächlich Milchviehhaltung. Wir haben verschiedene Rassen. Wir haben meistens zwei Nutzungsrassen da herinnen. Also wir haben das Spinskerrind, Fleckvieh, dann haben wir noch ein paar so Exoten, Jersey, alles Mögliche. Das ist sicher der Hauptpunkt. Das heißt, diese Bauern produzieren Milch. Und ja, auch Fleisch. Ja. Es ist sehr milchbetont im Großen und Ganzen. Wir haben dann vereinzelte Mutterkuhbetriebe herinnen. Und ja, es hat fast jeder Hof hat dann auch noch so Ziegen. Ziegen sind auch ein großes Thema da herinnen. Ja, das ist es so im Wesentlichen. Schafe gibt es auch noch, aber das sind so die wesentlichen landwirtschaftlichen Zweige da. Ja.
Kühe trifft man ja immer wieder beim Wandern und beim Biken, wie man sie da richtig verhalten sollte. Das gehen wir heute noch durch.
Ja.
Aber mich würde vorab mal interessieren, was sind eigentlich deine Aufgaben als Tierärztin? Also warum brauchen die Landwirte und Landwirtinnen die?
Ja, ich kann das mal schnell zusammenfassen. Also ich probiere in Zusammenarbeiten mit den Bauern meistens ein Kalb in die Kuh zu bekommen und diese Kälber auch gesund wieder aus den Kühen herauszubekommen. Ja? Das ist der Kreislauf. Ja? Es dreht sich immer alles um diese Kalbung, weil dann gibt die Kuh auch Milch. Ja? Und der Zeitpunkt rund um die Kalbung ist ja immer der, der am kritischsten ist, wo ich am meisten gefragt bin, weil da passieren auch die meisten Krankheiten, die Kühe halt so haben. Eine Kuh ist ein sehr stoffwechselintensives Tier, ja, also die muss wahnsinnig viel fressen und trinken, dass die Milch produzieren kann. Und das kann mitunter zu Problemen führen und da bin ich dann da. Und dann halt nur für alles andere, wo sie eine Kuh wehtun kann, also das heißt, sie hat eine Verletzung oder eben bei der Geburt läuft was nicht ganz so. Und dann ist auch relativ viel Routinetätigkeit eben, wo man immer wieder auf die Höfe fährt und so den Gesamtbestand betreut. Ja, und halt irgendwo schaut, wo hapert's, wo kann man was verbessern. Das sind so die Hauptaufgaben, würde ich sagen.
Du hast jetzt gerade von Routine gesprochen. Wie planbar sind denn deine Einsätze? Weil du bist ja mit dem Auto unterwegs.
Ja.
Ich schätze mal, du musst da recht mobil sein. Und
das, ja, die Kuh kommt nicht zu mir, das ist halt so. Das geht im Großen und Ganzen. Ja, also man schaut halt bei diesen Routinetätigkeiten, dass man ein paar zusammenlegt. Das hat finanzielle Vorteile für den Bauern, weil dann muss er nicht so viel Anfahrtskosten zahlen. Und man schaut halt, dass man so seine Runden fährt. Es geht natürlich nicht immer, weil wenn die Kuh kalbt, kalbt die Kuh und dann ist das spontan. Dann hilft es halt nichts. Dann muss man mal eine Route abbrechen, in der Nacht aufstehen. Das gehört halt dazu.
Mhm. Ich wollte gerade fragen, ist das eigentlich dann wie beim Rettungswagen? Das heißt, wenn der Landwirt anruft, dann kommst du auch mitten in der Nacht?
Ja, im Regelfall schon. Also manchmal lassen sie Dinge am Telefon lösen, aber wenn es brennt, dann muss ich schon kommen, ja.
Mhm. Und können die Landwirte, Landwirtinnen selber auch viel machen oder ist es dann schon wichtig, dass man da immer eine Expertin wie die dabei hat?
Also bei einer normalen Kuhgeburt habe ich überhaupt nichts verloren. Ja? Also, und ich muss auch sagen, die Bauern heutzutage sind sehr, sehr geschickt worden. Also die schaffen auch wirklich viel selber. Die sind extrem gut gebildet zum Teil. Wir haben wahnsinnig gute Landwirtschaftsschulen inzwischen. Also wenn ich mir das so auch von meinen älteren Kollegen anhöre, da wie oft die bei was im Einsatz waren, da erscheine ich halt. Also wenn mir ein Bauer anruft und sagt, jetzt haben wir ein Problem bei der Geburt, dann ist es ein grobes Problem. Und dann braucht er mich und dann komme ich auch. Aber sonst, die machen auch viel selber. Ja. Es gibt halt Tätigkeiten, die sind dem Tierarzt vorbehalten. Meistens, das sind dann so Medikamentengaben, Infusionsgaben und so, das muss dann der Tierarzt wirklich machen. Sonst hätte man ja auch keine Berechtigung mehr.
Was ich sehr spannend finde, vor allem im Vergleich zum Humanmediziner, jedes Tier, also jede Art von Tier ist ja total unterschiedlich, oder? Wie lernt man denn, mit diesen verschiedenen Tierarten umzugehen? Wie hat deine Ausbildung ausgeschaut?
Ja, ich habe ganz klassisch in Wien studiert. Was kannst du in Österreich nur in Wien studieren? Und wir haben im letzten Teil des Studiums ein Modul, wo man sich so ein bisschen vertieft. Nicht? Das war bei mir ein großes Modul, da war schon recht viel praktisch. Ich habe viel Praktika gemacht. Ja, und ich lerne jeden Tag dazu. Das ist ja das Spannende an dem Beruf.
Findet deine Arbeit mehr draußen statt oder mehr so im Stall?
Na, schon im Stall, ja, weil es wesentlich einfacher ist, eine Kuh zu behandeln, die irgendwo anbunden ist. Und das ist es auch. Und wo Licht, also ja, draußen hat man eh meistens das bessere Licht. Aber ich sage jetzt, wo die Kuh fixiert ist. Also die schreit ja nicht Juhu, wenn ich komme, ja, sondern die Kühe sind mitunter wehrhaft und da braucht man schon ein bisschen ein Management, um eine Kuh zu behandeln. Das geht nicht mal so nebenher, dass ich irgendwo über die Alm laufe und eine Spritze in die Kuh jage, das geht nicht, sondern die müssen in den Stall gebracht werden. Dass ich wirklich draußen oben auf der Alm in der Wiese stehe, das ist der absolute Ausnahmefall, dann ist es ein Notfall, dann geht es halt irgendwie nicht anders.
Jetzt werden wir uns natürlich gerne anschauen, wie du arbeitest und jetzt darf ich eigentlich gerne mit dir in den Stall reinschauen.
Ja, das ist halt da in der Region ein Problem, weil du wirst keine Kühe im Stall finden. Mhm. Und die sind jetzt alle auf der Alm. Also wenn wir Kühe sehen wollen, müssen wir auf die Alm fahren.
Und genau das machen wir heute auch noch. Auf der Lindlingalm treffen Selina und ich später auf Christoph Hasenauer. Er ist der Betreiber des Lindlinghofs und der gleichnamigen Alm im Hinterglemmer Talschluss und wird uns noch mehr Einblicke in die hier gängige Almwirtschaft geben. Bevor wir dorthin fahren, möchte ich aber noch einen Blick in Selinas Auto werfen. Sie ist ja meistens mobil im Einsatz, daher hat sie ihre halbe Vetmed-Praxis auch mit dabei. Falls ihr gerade nur am Zuhören seid, dann schaltet am besten jetzt das Video ein, denn dann könnt ihr die Utensilien, mit denen die Tierärztin arbeitet, auch sehen.
Also, das ist mein Auto, ja. Großtierarztautos sind immer ein bisschen chaotisch, also zumindest kenne ich das von allen Kollegen, meins leider auch. Aber im Wesentlichen ist es so, dass bei Kühen das meiste, was wir verwenden, sind Injektionspräparate, ja, weil Kühe erstens nicht gern Tabletten essen, ja, kann man sich ungefähr vorstellen. Und auch der Verdauungstrakt vom Rind so viel absorbieren würde von diesen Wirkstoffen, diese Bakterien, die in diesem Bansen leben und so. Und die würde man auch zerstören mit einem Antibiotikum zum Beispiel, das man jetzt einfach füttert. Darum wird das meiste injiziert. Darum haben wir da so die Medikamente, die keine Kühlung brauchen. Da heroben sind dann eben Spritzen und Infusionsbestecke. Da wird es dann schon ein bisschen mechanischer. Da haben wir so Sprays und Flüssigseife, Desinfektionsmittel. Tatsächlich mein wichtigstes Equipment ist das und das. In Zeiten der KI ein bisschen unspannend, aber hilft immer noch. Ja, ich kann in die Kuh nicht reinschauen.
Das Fieberthermometer.
Fieberthermometer und Stethoskop. Ja, es sind meine am häufigsten genutzten Teile dann da herinnen, ja, die ich einfach brauche. Ja, das ist das berühmte Gleitgel, das man halt braucht. Für die schönen langen orangen Handschuhe. Kühe werden sehr viel rektal untersucht. Ist so. Das wären Pilleneingeber für Kühe. Wenn man ihnen doch mal was eingeben will, dann ja, schläft das, aber schaut es dann halt so aus. Na, das ist dann ein bisschen größer.
Das heißt, da fährt man quasi durchs Maul.
Ja, genau. Man fährt also in der Kopf muss gut fixiert sein und dann fährt man ins Maul relativ weit nach hinten. Da schreckt es immer dann auch die jungen Praktikantinnen oder wenn die so mitfahren, die schauen dann immer so. Mhm. Aber so ein Kuhschädel ist relativ lang und dann drückt man ab und dann schießt es da vorne. Die Tabletten ist dann ungefähr so in der Größe aus. Manchmal gibt man zum Beispiel Magnete ein, weil man glaubt, die Kuh hat einen Nagel verschluckt. Kommt relativ häufig vor.
Aha, jetzt verstehe ich, warum du zuerst gesagt hast, die Kühe mögen die oft nicht so gern.
Ja, okay, ich glaube, das lassen wir jetzt da. Ja, und dann habe ich da noch, was haben wir denn da noch? Da haben wir so Verbandsmaterial, da ist ein Kühlschrank herinnen. Es gibt doch Medikamente, die sind einfach, die müssen gekühlt werden. Dann haben wir da drüben den Besamungscontainer, da sind die zukünftigen Väter der Kälber drinnen vereint in einem Kübel. Das ist Sperma, gekühlt mit flüssigem Stickstoff, braucht man zum Besamen der Kühe. Dann haben wir gedacht, die zeige ich mal, was wir da so, dann haben wir da eine, die ist nämlich cool. Liebe sie, das ist eine Drenchpumpe. Das ist zum Beispiel, wenn eine Kuh nicht gut trinkt. Brauche ich im Sommer recht häufig, wenn es so Temperaturen hat wie heute. Weil wenn die Kuh Fieber hat, in so einem Bansen passen 120 Liter Wasser. Und wenn die Kuh das verliert und nicht auffüllen kann, weil sie halt liegt, weil sie nicht gut geht, dann ist man gut beraten, diesen Bansen wieder aufzufüllen. Und dann ist das halt eine Pumpe, da kann man pumpen, ne? Das kommt in den Kübel. Und das kommt ähnlich wie das andere Ding ins Maul und dann kann man da mal locker flockig 40 Liter in die Kuh drenchen.
Okay. Ja. Für heiße Tage.
Ja, also man macht es nicht zum Spaß, ich muss schon krank sein. Ja. Und dann haben wir noch einen Geburtshelfer und dann habe ich noch Medikamente mit, die ich den Bauern durchlassen kann, wenn die Therapie länger erfolgen müsste. Und ich das Gefühl habe, die geschaffen der Server oder die ist kein Problem, dann kriegen die Medikamente. Ja, das war es eigentlich dann auch im Wesentlichen so. Da fahren sie noch ein paar Kälberstricke und so für die Geburten, aber das ist nicht so spannend. Mhm. So.
Du hast für Besamung angesprochen, das ist ja ein großer Teil von deinem Job. Jetzt für jemanden, der mit der Landwirtschaft gar nichts am Hut hat, okay. Ist das nicht so Vater, Mutter, Kind, also Stier, Kuh und dann kommt das Kälbchen?
Nein, also die Rinderzucht ist inzwischen sehr spezialisiert. Das heißt, der Bauer kommt zu mir und sagt, ich möchte die und die Eigenschaften haben, weil er züchtet ja seine Nachzucht. Das heißt, das Kalb, das da potenziell rauskommt, soll ja seinen Vorstellungen entsprechen. Das heißt, das kann mal Milchleistung sein, das kann aber mal sein, dass er sagt, ich möchte bessere Füße, ja, also ein besseres Fundament. Und da wird viel strenger selektiert. Das heißt, wir könnten gar nicht mehr so viele Stiere haben. Ja. Erstens sind Stiere zum Häuten schwierig teilweise, also die sind im Handling kompliziert, ja, also so eine Bulle wiegt über eine Tonne, ja, und den spazieren führen, das macht nicht unbedingt so viel Spaß, Und die künstliche Besamung ist bei uns seit über 50 Jahren dominierend. Und dadurch hat man halt dafür eine größere Selektion, die werden ausgewählt, genetisch. Und also ein riesen Auswahlprozess. Bei uns haben aber nur relativ, eben auf der Alm, haben nur relativ viel an Stier mitlaufen. Mhm. Weil das natürlich irgendwie netter ist, wenn dann der Tierarzt dann nicht aufgefahren muss zur Kuh auf der Wiese. Und der darf dann im Sommer durchaus seinen Job erledigen. Mhm. Aber es wäre auch genetisch sonst zu eng. Also die Herden wären zu verwandt, wenn wir nur mehr Stiere haben. Das war früher mal üblich, da gab es so den Gemeindestier. Aber wenn der halt zum Beispiel große Körper gemacht hat, dann bist du halt auch in der ganzen Gemeinde gefahren und hast diese Kälber rausgezogen. Und das war dann auch aus einem Tierschutzaspekt vielleicht nicht so klug. Ja. Also heute wären, ich wollte mal kurz sagen, in Österreich 90% aller Kühe besamt. In der Milchviehhaltung. Mutterkuh ist oft noch mit Stier.
Das heißt, die meisten Kühe, die man auf der Wiese sieht, sind auch weibliche Kühe?
Die meisten Kühe, die wir sehen, sind weibliche Kühe. Wenn sie einen Ring in der Nase haben, dann ist es meistens ein Stier. Man kann auch natürlich nach anderen körperlichen Merkmalen suchen gehen, die sind recht imposant, man übersieht sie nicht.
Die heute gängige Form der Landwirtschaft und Viehhaltung ist sehr optimiert und technisiert. Daraus macht Tierärztin Selina Schmidtner kein Geheimnis. Aber die traditionelle Almwirtschaft, wie sie in der gesamten Destination Saalbach-Hinterglemm-Leogang-Fieberbrunn betrieben wird, ist im Vergleich zur konventionellen Rinderhaltung durchaus eine gesündere und naturverträglichere Variante. Wie Almwirtschaft heute funktioniert, schauen wir uns jetzt gemeinsam mit Christoph Hasenauer an.
Ja, so schnell geht's. Jetzt sind wir schon im Talschlusserinnen auf der Lindlingalm und der Christoph ist da Landwirt und Wirt im klassischen Sinn. Magst du mal ganz kurz erklären, was ist denn eine Alm eigentlich?
Eine Alm in dem Sinn ist eine Sommerweide für die Rinder. Das, was dann die Bewirtung ist, das ist die Almhütte. Mhm. Aber Alm an und für sich ist nur die Weide für die Rinder, Pferde, Schafe und Ziegen. Und eben für den Sommer. Damit das im Hof heu gemacht werden kann für den Winter.
Mhm. Und du kennst quasi beides. Also die Lernlingalm ist beides. Also ist ein touristisches Ziel, aber auch Weidefläche für deine Kühe.
Genau, die ist seit Tradition. Die alte Hitten ist da 300 Jahre alt. Immer schon in Familienbesitz, seit ich weiß. Und immer Sommerweide für die Tiere. Und das Touristische hat sich dann entwickelt, dass man gesagt hat, man hat ein Nebeneinkommen. Jetzt ist Haupteinkommen. Und so hat sich das entwickelt, dass meine Großmutter angefangen hat, in der alten Hütte auszuschenken. Und das hat sich ja dann weiterentwickelt.
Gehen wir nochmal einen Schritt zurück. Wir haben vorher gesagt, es gibt viele Bauernhöfe, Bergbauernhöfe da im Glemmtal. Hat jetzt jeder Bauernhof auch eine eigene Alm? Oder wie ist das?
Das nicht. Aber die meisten, was ich jetzt in Saalbach Hinterglemm, haben Baualm. Aber es ist nicht immer garantiert, dass der Hof seine Alm hat. Es ist auch früher, sind Almen verkauft worden, Höfe verkauft worden und deshalb hat sich das ein bisschen verschoben. Es sind aber Almen im Glemmtal, was vom Bauern in den umliegenden Gemeinden Maishofen, Solfern, Niedernsil oder Sturfelden bewirtschaftet werden. Mhm. Weil die sind dann früher immer über den Berg mit dem Vieh. Niedernsil, Sturfelden ist ja nicht weit. Und jetzt fahren sie außen herum.
Aber bewirtschaftete Alm heißt auch nicht immer, dass dann da einen Ausschank gibt oder dass das immer ein touristisches Ziel ist, sondern bewirtschaftet heißt, da leben halt die Kühe vom Hof.
Genau.
Mhm. Das heißt, es gibt nicht überall so einen Flying Fox oben drüber gespannt wie da. Das hört man nämlich ein paar Mal, glaube ich, wenn wir da reden.
Ja, falls ihr euch über die Hintergrundgeräusche während des Interviews wundert, hier der Hinweis, im Talschluss von Hinterglemm gibt es verschiedene touristische Attraktionen, wie zum Beispiel den Baumzipfelweg mit der Golden Gate Bridge, einen Hochseilgarten, einen Jump-and-Slide-Park und eben einen Flying Fox. Während Selina, Christoph und ich uns auf der Terrasse unterhalten, rauschen über unseren Köpfen also immer wieder Flying Fox Flieger vorbei. Das sieht man nicht, hört man aber. Aber so bekommt ihr ein Gefühl, was man im Home of Lessig mitunter alles erleben kann. Auch wenn das natürlich nicht bei jeder Alm so ist.
Naja, das ist eben wie die Familien das persönlich wollten. Und so hat sich das dann von gewissen Tourismus entwickelt und in gewisse Sachen ist halt dann da die Alm geblieben, wie es schon immer Tradition war.
Mhm. Magst du vielleicht einmal ein bisschen erzählen, wie das jetzt bei dir in der Familie so war? Wir waren jetzt vorher draußen beim Lindlinghof, also in keinem Bauernhof, ja. Und jetzt sind wir auf Enkra Alm. Wo lebst du jetzt und wie funktioniert das so Enkra Familienunternehmen?
So, ich lebe am Hof, gehe jeden Tag auf die Alm, unterstütze meine Familie. Ich bin in der Küche, bin Küchenchef seit 20 Jahren. Und meine Eltern, die leben direkt auf der Alm, weil wir im Winter auch die Pferde da haben. Die müssen ja in der Vorlauf nachgefüttert werden. Und mein Vater macht dann die Milchkühe, werden von meinem Vater gemolken in der Vorlauf nach oben. Und um das Jungvieh und das restliche Galbvieh, heißt man das, oder Mutterkühe, kümmern wir uns gemeinsam.
Und jetzt habe ich vorher auch, wie wir mit der Selina gesprochen haben am Bauernhof, schon gesagt, die Landwirtschaft ist ganz wichtig fürs Klemmtal. Heute, aber früher eben auch. Kannst du vielleicht so ein bisschen erzählen, weil du jetzt so die Schnittstelle bist aus Landwirtschaft und Tourismus. Wie kehrt denn das jetzt zusammen, im Sommer so wie im Winter?
Ja, ohne Almwirtschaft oder ohne Landwirtschaft hätten wir nicht die freien Flächen, weil das ist alles Kulturlandschaft.
Das heißt, da wäre sonst Wald?
Genau. Das sieht man in Rumänien oder so, da ist das nicht so tradition, da wächst alles zu, dann haben wir Wald. Und natürlich ist das für den Tourismus oder für uns auch, ist eine artenreiche Landschaft und eine artenreiche Pflanzenwelt ja eigentlich ganz was Natürliches und auch erstrebenswertes. Und so, wir treiben das immer schon. Die Viecher kommen bei uns immer anfangs Juni oder Mitte Mai jetzt schon auf die Alm und im September gehen sie wieder heim. Und die Landwirtschaft, ohne Landwirtschaft gab es unseren Familienbetrieb gar nicht, weil vorher war die Landwirtschaft und aus dem hat sich dann der Tourismus entwickelt. Nach dem Zweiten Weltkrieg haben sie dann angefangen, sind die ersten Sommerfrischler gekommen, auch im Winter dann Skifahrer und das hat sich, da haben sie beim Bauernhaus anhaft Zimmer vermietet. Sind selber ausgezogen, zusammengezogen und Zimmer, weil das Einkommen gleich viel besser war. Das waren die arme Bauern.
Und das ist eigentlich ganz spannend, weil ohne die Almwirtschaft gäbe es eben diese freien Flächen nicht, gäbe es eben auch nicht den Platz für die Skipisten. Ihr wisst es, ihr seid da einheimisch, auf jeder Skipisten steht eigentlich im Sommer eine Kuh, oder?
Genau. In der Fläche, von so einfach hintergelegt, ich habe da ein paar Zahlen im Kopf, weil es mich interessiert, ist ungefähr 1,8% versiegelt. Der Rest ist Kultur, Natur und also Waldwirtschaft, Almwirtschaft, Wiesen sind da dabei. Da gehören genauso die Skipisten dazu, weil das ist ja nicht irgendein Brachland, die werden genauso bewirtschaftet. Der Großteil im privaten Besitz, also das ist Staatsforst, also Bundesforst ist ein kleiner Anteil, aber das meiste im Privatbesitz und wird ganz normal noch Almwirtschaft betrieben. Durch die Lifte haben sogar die Bauern leichte Vorteile, weil sie bessere Zufahrten zu den Almen haben, weil die Lifte natürlich interessiert sind, wenn sie eine Baustelle haben, dass sie in den LKW hochkommen, weil sonst hat man ab und zu nur so Kahnwege und so hat man halt eine schöne Zufahrt zu der Alm und ist auch Aufwertung.
Aber wenn man jetzt so zuhört, dann klingt das ja alles recht aufwendig, also dass man die Tiere so irgendwie durch die Gegend chauffieren muss oder auftreiben muss. Selina, kommen wir nochmal zurück wirklich zu den Kühen. Was ist denn der Vorteil für die Tiere, wenn die jetzt nicht das ganze Jahr im Stall stehen?
Naja, also da ist der erste Aspekt, ist sicher das Tierwohl. Also die Kühe kennen das, die wissen das. Ist ganz lustig, wenn man mal so Kühe beobachtet, wenn die da raufkommen. So eine Kuh ist jetzt nicht begeistert, in einen LKW steigen, aber die wissen ganz genau, was los ist. Das heißt, die lieben das einfach. Ja, und sie haben frische Luft, das Futter ist wichtig. Ja, also sie haben dort herum eine ganz andere Diversität an Futter. Ja. Es ist manchmal schwierig, muss man auch sagen. Das kann auch mal ein Nachteil sein, wenn das Futter noch nicht so ist, wie es sein soll oder so. Dann ist es manchmal relativ eine harte Umstellung. Und sonst ist es für die ganze Physis von dieser Kuh ein Vorteil. Die können sich bewegen, die können einem eigenen Ding nachkommen. Die haben relativ wenig Verpflichtungen da herum, außer zweimal zum Möchen reinzukommen. Nicht? Und das ist auch für den ganzen Klauenapparat von der Kuh, dass der auch benutzt wird. Ja. Ordentlich, eigentlich nur Vorteile, ja. Im Großen
und
Ganzen.
Und jetzt kennt ihr euch ja beruflich, also du bist die Tierärztin von Christoph seine Kühe. Wie oft seht ihr euch so im Arbeitsalltag?
Eine gesunde Kühe, gar nicht so oft.
Für mich ist es besser, wenn nicht so oft. Gesamt müssen sie werden, aber wenn sie gesünder sind, dann sehen wir es nicht so oft.
Das ist in Österreich ist das einfach so aufgeteilt, dass eigentlich jeder, fast jeder Milchviehbetrieb einen Betreuungstierarzt braucht. Das hat was mit Lebensmittelsicherheit zum Tor. Medikamenteneinsatz und so. Das muss halt alles dokumentiert werden. Ne? Und damit das irgendwie in geordneten Bahnen läuft, hat eigentlich jeder Bauer vertraglich einen Betreuungsdienst. Das heißt aber noch lange nicht, dass ich dort oft und dort wenig bin, sondern das hängt sehr oft vom Bestand ab. Und der Ursprungsbestand von dir ist ja jetzt nicht riesig. Also es gibt größere Bauern, da ist man dann auch dementsprechend öfter, weil einfach öfter was krank ist. Mhm.
Du hast jetzt schon Lebensmittel angesprochen. Das ist ja dann eigentlich das Endprodukt, was man haben will von einer Kuh, oder? Hat es jetzt für dich als Landwirt auch Vorteile, dass du die Kühe im Sommer auf die Alm tust?
Ja, wir verarbeiten einen gewissen Teil von der Milch selbst auf der Alm, Buttermilch, Milch. Und natürlich ein gewisser Fettansatz und ein gesundheitlicher Vorteil ist ja auch. Und Fakt ist auch, die Tiere oder die meisten Kühe, was jetzt da drüben stehen, die sind auf meinen Hof zur Welt gekommen. Die habe ich meistens geholfen. Und mal, also eine Kuh liegt dann am Herzen. Dann schaust du, wie es aufwächst. Dann schaust du, dass es zur Befruchtung kommt. Und solange die gesund und vital ist und immer ihr Kalb bringt, einmal das Jahr, weil sonst hat man keine Milch, lebt die bei mir und mit mir. Wir sind ständig im Stall, wir sind ständig auf der Weide. Das reicht, ist nicht einmal in der Früh machen, einmal am Abend, man ist zum Mittag drin, man schaut, oder auf der Alm, man schaut, ob es ihnen gut geht. Man muss auch schauen, wenn es wieder zur Stierzeit, also zur Trächtigkeit kommen kann, dass man das dann besamt. Also man ist ständig im Betrieb oder mit den Tieren zusammen und das Ende ist halt dann, dass man es zum Metzger fährt. Und das mache ich dann auch selbst mit dem gleichen Anhänger, wie ich es zu der Alm gebracht habe, wie ich es wieder heimgebracht habe, weil die sind es gewohnt, mich sind es gewohnt. Und das ist das Stressfreiste, was ich dann der Kuh machen kann. Das ist nicht der angenehmste Job, aber ich habe da eine Metzgerei in Zell am See, das ist nicht so weit. Dann bringe ich die Kühe, meistens, wenn es geht, zu zweit, kennen sie sich auch untereinander, zu der Metzgerei. Das ist eine Metzgerei meines Vertrauens, die gehen sehr sorgfältig mit den Kühe, mit den Viechern um, bevor man es eben schlacht. Und dann im Endeffekt fahren die das dann als fertiges Fleischprodukt wieder zu mir zurück und ich verarbeite das dann in meiner Küche weiter zu eben ein Gericht auf meiner Speisekarte. Mhm.
Das heißt, das findet eigentlich alles in der Region und sogar fast innerhalb von der Destination statt.
Genau, und die Milch, was wir nicht verwerten, die fahren wir zur Pinzgau-Molkerei. Und wenn ich dann einen Käse brauche oder einen Sauerrahm oder einen Topfen, das kaufe ich direkt wieder von der Pinzgau-Molkerei ein, weil dann haben wir regional frische Produkte, was also authentisch sind, was zu uns passend. Für mich ist das Schlimmste, wenn ich jetzt irgendwo von weit her was kaufen müsste, weil das nicht zu mir passt. Das ist, wenn ich woanders bin, möchte ich auch von dort die Produkte haben.
Mhm. Das heißt, auf deiner Terrasse da recht viel regionaler geht es nicht.
Genau, also es geht nicht überall. Eine Banane kommt man nicht auf der Alm. die geht nicht, aber so viel wie es uns möglich ist, schauen wir drauf. Mhm.
Die Verbindung der regionalen Landwirtschaft mit dem Tourismus ist bestimmt etwas, was das Homeoflessig besonders macht. Dass Weidetiere im Sommer auf den Almen grasen, birgt aber auch ein gewisses Risiko. Auch diesem Thema wollen wir uns in dieser Podcast-Folge widmen. Denn um Unfälle zu vermeiden, ist es wichtig zu wissen, worauf man unterwegs achten muss und wie man im Ernstfall richtig reagiert. Das österreichische Bundesministerium für Landwirtschaft, Umwelt und Klima hat 10 Regeln für den richtigen Umgang mit Weidevieh definiert. Einen Online-Artikel sowie ein Infovideo dazu haben wir euch in den Shownotes verlinkt.
Generell eine hundertprozentige Sicherheit gibt es nie. Wenn von unseren Tieren, was auf der Alm sind, eins auffällig ist, das wird sofort nach Hause geschickt oder eben entnommen, weil das hat dann wie ein Gefährder auf der Straße im menschlichen Sinn, muss man das entfernen. Aber es gibt trotzdem keine hundertprozentige Sicherheit, weil man kann nie ins Tier reinschauen. Man weiß nicht, hat es drinnen Verletzung oder was, sind unterschiedlich, also Faktoren spielen da mit ein. Im generell passiert relativ wenig, aber jeder Vorfall, was passiert, ist einer zu viel. Das ist, ich glaube, da ist sich jeder dessen bewusst.
Ja, Selina, das würde ich jetzt eh die fragen, wieso ist denn überhaupt für eine Kuh vielleicht störend, wenn da Wandernde vorbeigehen?
Ich muss jetzt sagen, prinzipiell die Kühe da in der Region sind ja Wanderer gewohnt. Das ist selten ein Problem. Also die sind sehr eng am Menschen geführt, auch in den Ställen unten. Ja. Wo es problematisch wird, ist leider Punkt 1 ganz oft, wenn ein Hund dabei ist. Das ist leider ganz oft ein Problem. Vor allem, wenn die Hunde dann sehr nah dran vorbeigeführt werden oder von der Leine gelassen werden und die fangen wirklich diese Kühe zu beunruhigen an. Es ist darum, Hunde haben da heroben einfach Leinenpflicht. Ja. Also die meisten Situationen, die ich persönlich irgendwie miterlebt gehört habe, waren immer mit einem Hund.
Warum reagiert eine Kuh auf einen Hund anders wie auf einen Menschen?
Weil ein Hund für eine Kuh evolutionär ganz nah am Wolf ist. Ja. Ich meine, die schaut da jetzt nicht fünfmal hin und denkt sich, oh, Anna ist doch ein Pudel. Das ist auch ein bisschen unterschiedlich. Es gibt auch nicht mehr so, früher hat es auf jedem Hof einen Hofhund gegeben, das ist auch nicht mehr so. Ja. Und wenn der Hund dann einmal anfängt, da hinterherlaufen, und das kann jetzt auch ein Hütehund sein, der die einfach nur eintreiben will, aber das ist der Kuh relativ egal. Ja. Und Kühe sind keine reinen Fluchttiere, sondern eine Kuh ist immer energieoptimiert, sage ich. Ja, also die überlegt sich, mit welcher geringsten Geste wäre ich den wieder los und die Menschen da. Das heißt, im Zweifelsfall dreht sie sich um, Hörner nach unten und der Hund oder schlockt aus oder sowas. Also Hunde sind ein großer Beunruhigungsfaktor. Ich habe von vielen Bauern gehört, dass manchmal auch Biker durchaus manche Rinder, gerade Jungrinder, beunruhigen können, wenn die da wirklich in sehr hohem Tempo durchzundern. Ja, das, und ich bin da ganz beim Christoph, ich finde, man sollte sich kurz die Zeit nehmen. Dann bleibt man kurz stehen und beobachtet mal kurz die Szenerie und schaut, was ist denn da los. Ja. Eine Kuh, die sanft da irgendwo neben einem Wanderweg grast, die hat wenig Interesse, dir was zu tun, ja, meistens. Oder da liegt und wiederkäut. Ja. Wenn die schon so im Herdenverband da stehen und sie anfangen zusammenrotten, ja, das kann man manchmal ganz gut beobachten und die Kälber so in die Mitte nehmen, dann ist aber Vorsicht angesagt. Und dann geht man ganz einen weiten Weg außen um und den Hund nimmt man da mit. Ja. Und wenn es einmal wirklich zu der Situation kommt mit Hund, dass sie die auf die zubewegen, rasant, dann ist der Punkt, da darfst du dann einen Hund von der Leine lassen, weil da sollst du den Hund jagen und nicht die als Menschen. Ja. Mhm. Das sind so die Sachen, wie gesagt, Hund, Biker. Und natürlich, was nicht geht, ist, dass man einfach fremde Kühe streichelt, füttert, auf ihnen Fotos macht. Wir haben das alles daherin schon erlebt. Das Tier kehrt wem, da kümmert sich wer drum. Das tut man einfach nicht. Man tut das nicht bei Hunden und man tut das schon gar nicht bei Kühen, weil diese Kuh wiegt 900 Kilo und ist einfach stärker wie du. Also da gibt es überhaupt keine Diskussion. Also im Zweifelsfall bist du der Verlierer und das muss einem halt immer bewusst sein. Ich muss aber sagen, ein Großteil der Kühe ist wirklich, bei uns würde man das gemütlich nennen, also eher ruhig und besonnen. Die wenigsten Kühe sind aggressiv in dem Sinn. Mhm. Und was auch noch oft gibt, das sind Jungtiere, das sind so halbwüchsig. Die können halt sehr neugierig sein. Also die sind wirklich, die verfolgen die dann, aber meistens nicht mit einer bösen Gesinnung, sondern die wollen dann mal schauen, was in deinem Rucksack drin ist. Und die kriegen dann so ein bisschen das Verfolgen, da sollte man halt zügig das Areal verlassen und den nächsten Zaun suchen. Aber das ist meistens kein Angriffsmodus, ja, würde ich jetzt mal behaupten.
Mhm. Angenommen, ich bin Hundebesitzerin, was kann ich bei meinem Hund vielleicht beobachten, wenn ich gemeinsam unterwegs bin?
Naja, also du sollst ihm am besten für gar nichts beobachten, sondern du sollst ihm im Fuß vorbeiführen an einer Herde und zwar zackig und wenn es geht in einem leichten Bogen. Ja. Und man muss die einfach, also man darf die Hunde einfach nicht da drauf loslassen. Ja. Also das ist, wie Hunde reagieren, ist sehr unterschiedlich. Gell? Je nachdem, kennen die Kühe, kennen die das nicht. Manche sind Hütehunde, wir haben so viele Border Collies, ja, da gehen die Instinkte durch. Ja. Das kann auch der Jagdinstinkt sein. Einfach an der Leine lassen.
Also ja. Bestenfalls Abstand halten und ruhig, aber zügig vorbeigehen,
ich bin Tierärztin, ich habe immer Hund gehabt. Ich habe schon Wanderungen abgebrochen, weil ich nicht an einer Herde Kühe vorbeikam, weil die vor einer Viehsperre gestanden sind und es war alles zu. Da sind 40 Kühe gestanden und ich war da mit meinem Hund nicht durchgegangen. Ich weiß, dass das bei manchen Touren sehr, sehr lästig ist, wenn du im letzten Drittel bist irgendwo, nicht? Aber da muss die Vernunft siegen. Abbrechen ist nie ein Fehler. Bei einem anderen Bergkontext. Ja? Wenn es nicht passt, passt es nicht. Dann geht es halt diesmal nicht. Das nächste Mal geht es wieder.
Hast du noch einen Tipp für Biker parat? Wie verhält man sich am besten, wenn man mit dem Mountainbike unterwegs ist?
einfach bremsen. Einfach ein bisschen langsamer vorbeifahren und nicht klingeln wie ihrer. Und also da ist ja mehr die Gefahr von so einer Versprengung. Also das ist, glaube ich, für die Gänger jetzt weniger auf die Biker los, sondern das ist eine Gefahr fürs Vieh selber. Wenn sie die so erschrecken, weil da auf einmal so ein Tross von 5 Bikern und dann klingelt noch wer und das ist laut und das Geräusch ist jetzt ungewohnt. Einfach ein bisschen bremsen.
Also kann man festhalten, einfach so gegenseitig sich respektieren, oder?
Genau.
Und die Tiere respektieren, dann ist man eigentlich recht sicher unterwegs,
dann
oder?
Dann hat weniger Platz.
Genau, dann geht sich das für alle aus.
Ja, schön. Ich darf sagen, Christoph, ich glaube, dein Tagesablauf ist recht dicht getaktet. Jetzt werden wir dann zu deinen Kiomi schauen, oder?
Schauen wir mal.
Ja, die kommen jetzt zurück, hast du zu mir gesagt.
Die kommen zurück, weil die wissen schon die Zeit. Wenn es in den Stall reingeht, dann kriegen sie ein bisschen Futter, werden sie gemolken, bleiben in der Nacht drin und am nächsten Morgen schicken wir es wieder raus.
Mhm. Dann schauen wir jetzt einmal zu dir, um die es eigentlich schon die ganze Folge lang geht.
An dieser Stelle verabschieden wir uns von Tierärztin Selina. Aber hier noch der Hinweis, falls ihr in der Region wohnt oder während eures Urlaubs in Salbach-Hinterglemm eine Tierärztin für euren Vierbeiner braucht, bei der Vetmed-Praxis Selina Schmidtner in Maishofen seid ihr an der richtigen Adresse. Christoph und ich schauen zum Abschluss jetzt zu seiner Kuhherde, die ungefähr 200 Meter von der Terrasse der Lindlingalm entfernt schon lautstark auf ihn wartet.
Und da stehen jetzt deine Damen, oder?
Genau, das sind unsere 12 Melkkühe. Die kommen am Abend rein, werden gemolken, kriegen ein bisschen Futter, also Heu und ein bisschen Getreide. Und in der Früh werden sie nochmal gemolken und dann kommen sie wieder auf die Weide.
Jetzt hast du aber gesagt, du hast insgesamt so um die 140 Kühe. Wie kommt es dazu?
Genau, das sind dann keine Milchkühe, das sind dann meistens Jungvieh und Mutterkühe. Und die sind nicht unsere eigenen, aber wir haben ein bisschen größere Alm. Und dadurch nehmen wir sogenanntes Zinsvieh, also Fremdvieh auf der Alm. Das sind wie die Pensionsgäste im Tal unten, sind die bei uns auf der Alm.
Mhm. Also auf Sommerfrische quasi und dann kommen sie wieder zurück in den Stall.
Genau, und im Herbst, wenn die Weide dann, also die Weidesaison zu Ende ist, wenn das Futter zu Ende geht, dann holen die Landwirte wieder ab oder der Frechter und die kommen dann wieder zu den Heimathöfen.
Und die schauen jetzt schon ein bisschen ungeduldig aus, oder? Also die wissen schon, jetzt geht es dann wieder in den Stall.
Genau, heute ist es ein bisschen warm, der Stall ist schattig, ein bisschen kühler und das Futter auch. Dann sieht man schon, die Alter sind relativ voll. Und die warten schon, das ist nicht unangenehm oder was, das ist der normale Tagesrhythmus. Biologisch gesehen würde es das Kalb machen und so machen wir das.
Und jetzt sieht man ja, da ist ein Wanderweg, da kommen sogar gerade zwei Wanderer daher. Jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn das nicht ganz risikofrei ist, warum zäunst du die Kühe nicht so ein, dass sie einfach nicht am Wanderweg stehen?
Ja, das ist so. Erstens einmal, es gibt kein uneingezäuntes Weidevieh, die sind eingezäunt, nur der Wanderweg geht durch die Koppel durch. Mhm. Man kann nicht immer alles auszäunen, weil die Tiere müssen auch zu Wasserstellen finden und zu den Futterplätzen. Und so kann man das nicht machen, dass man jeden Wanderweg wegzäunt.
Mhm. Jetzt wird ja durch der Druck auf diese Flächen in die Berg immer größer. Also wir haben viel Wanderwege, wir haben viel Bike-Trails. Es ist einfach viel los in die Berg und dann gibt es auch noch Weidetiere. Wie stellst du dir die Zukunft von der Almwirtschaft da im Glemmtal vor? Was wäre so dein Wunschvorstellung?
Generell bin ich sehr positiv gestimmt, dass sie das als ein Symposium geht. Wenn jeder ein bisschen Rücksicht nimmt, dann wird es sicher keine Probleme geben. Man muss nicht, dass es immer ein bisschen Reibungspunkte gibt, das ist klar. Aber wenn man das untereinander löst, Tourismus, Landwirtschaft, dann glaube ich, steht denen nichts Negatives gegenüber.
Das heißt, wir müssen einfach auf ein gutes Miteinander schauen, oder?
Genau, wie überall. Mhm. In der Gesellschaft genauso wie eben hier auf der Alm.
Das waren schöne Schlussworte, die Christoph dafür das heutige Thema gefunden hat. Und ich kann euch nur ans Herz legen, euch die 10 Regeln für den richtigen Umgang mit Weidevieh immer wieder mal anzuschauen. Denn auch das gehört zu einer richtigen Tourenplanung dazu. und trägt zu einem guten Miteinander am Berg bei.
Ja, der heutige Tag auf der Alm ist für die Kühe jetzt vorbei. Sie sind wieder im Stall. Jetzt wird dann gemolken und unsere Podcast-Folge ist somit leider auch schon vorbei. Aber in 2 Wochen kommt schon wieder eine neue Folge, weil im Home of Lessig gibt es noch viel zu entdecken. In der nächsten Folge geht meine Kollegin, die Jasmin, mit euch Trailrunnen.
Wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast und schaut gerne auch auf den Social-Media-Profilen des Home of Lessig vorbei. Dort findet ihr auch noch viele weitere Infos zu den Angeboten und Events in Saalbach-Hinterglemm, Leogang, Fieberbrunn. Bis bald, bleibt's dran und bleibt's lässig.